Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch heute hier zu sehen, etwas überraschenderweise. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, sind einige bei uns auch krank geworden im Umfeld. Und so sind wir heute weder in Petrus noch in Apostelgeschichte, sondern in 1. Mose. Aber nichtsdestotrotz auch ein sehr guter Zeitpunkt, um in 1. Mose zu sein, denn es ist sehr relevant, eigentlich immer relevant. Man kann das eigentlich fast jede Woche sich aufs Neue überlegen und anschauen. Schlag mit uns dann, mit mir zusammen, gleich 1. Mose auf. Und wir müssen mit einer Feststellung beginnen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder euch schon mal überlegt habt. Und diese Feststellung ist, dass der Mensch an sich ein ratsuchendes Wesen ist. Der Mensch ist ein ratsuchendes Wesen. Du bist ein ratsuchendes Wesen. Wir sehen das bei Adam und Eva. Gott hat im Garten von Eden den Anfang der ganzen Menschheit gemacht. Und er hat, indem er Adam und Eva geschaffen hat, hat er sie geschaffen mit der Notwendigkeit, um Rat von außen zu bekommen. Wer sie sind, was sie tun sollen, wie die Welt funktioniert. Und so sind auch wir heute, weil Adam und Eva die ursprünglichen Menschen waren, die Schablone, nach der wir alle tendieren, sind auch wir eben diese ratsuchenden Menschen. Wir sind niemals außerhalb des Systems und schauen mit allem Wissen auf alles hinein. Wir sind innerhalb dieses Systems und wir brauchen immer Hilfe von außerhalb. Das Buch 1. Mose, da waren wir jetzt natürlich nicht drin in der letzten Zeit, aber das Buch 1. Mose ist ein unglaublich wichtiges Buch. Ich würde sogar sagen, dass die ersten drei Kapitel des ersten Buches Mose die Grundlage ist, die Grundpfeiler für alles andere in der Schrift. Wären diese Kapitel nicht da oder wären diese Kapitel, könnte man sie zerstören oder wegnehmen oder ausradieren, wäre das ganze Christentum würde in sich zusammenfallen. Die ganze Aussage der Bibel wäre schwer nachzuvollziehen, hätten wir diese drei Kapitel nicht und auch besonders im Endeffekt das ganze erste Buch Mose. Denn das erste Buch Mose spricht von allen Anfängen. Wir sehen hier, wie alles angefangen hat. Wir sehen hier den Anfang der Schöpfung, wie Gott das gemacht hat und wie er sich das vorgestellt hat. Wir sehen den Anfang des Menschen, den Anfang von Gottes Volk. Wir sehen den Anfang von Sprachen und Kultur. Aber wir sehen eben auch den Anfang von dem, mit dem wir uns alle heute herumschlagen. Das ist nämlich die Sünde. Wir sehen, weshalb es das Problem des Menschen überhaupt gibt. Und dieses Problem existiert, weil es einen Sündenfall gab. Und wie ihr wahrscheinlich von eurer allgemeinen Bibelwissen und Lese kennt, ist dieses Problem dadurch entstanden, dass der erste gefallene Engel, Satan, der herrlichste und schönste Engel von allem, der einer von den vier Engeln war, die Gott am nächsten waren, dieses Problem mit in die Welt hineingebracht hat. Und dieser gefallene Engel machte sich eben die Tatsache zu schaffen, dass der Mensch ein ratsuchendes Wesen ist, dass er abhängig ist von Rat außerhalb von ihm. Das war sein Angriffsvektor. Und er machte eine alternative Quelle für diesen Rat auf, nämlich sich selbst. Bis dato war Adam und Eva abhängig von nur einer einzigen Quelle, weil es gab nur eine einzige Quelle von Rat. Nämlich die Wahrheit. Und das ist Gott selbst. Gottes eigenes Worte. Und es bestand gar kein Zweifel daran, dass daran irgendetwas falsch oder schief sein sollte. Aber das ist nämlich dann, was Satan ändert. Er kommt zu Eva und sagt, vielleicht ist das nicht die einzige Quelle. Vielleicht brauchst du doch noch was anderes. Wir wollen heute ein bisschen genauer schauen, wie Satan das gemacht hat. Wir wollen schauen, auf welche Art und Weise er auf Eva eingeredet hat und somit auf den ersten Menschen. Weil die Art und Weise, wie er es damals gemacht hat, ist genau die gleiche Art und Weise, wie er es heute auch noch macht mit dir und mit mir und über alle Welt hinaus bis zum Ende dieser Zeit. Können wir also seine Tricks kennen? Können wir wissen, wie er das macht? Ja, wir können es. Paulus schreibt davon im 2. Korintherbrief, Paulus wusste es zumindest und ich denke, wir können es heute auch wissen. Er schreibt im 2. Korinther, hört zu, Kapitel 2, Vers 11. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Aha, wir können also die Absichten und die Tricks und die Betrügereien Satans können wir kennen. Jesus gibt uns im Johannesevangelium, hört kurz dazu, einen kurzen Einblick darin, indem er nämlich Satan beschreibt. Das ist das Erste, was wir wissen müssen über Satan selber, wer er ist und was sein Plan im Endeffekt ist. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus, der Satan ist ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, wenn keine Wahrheit in ihm ist, ist was in ihm? Nur Lüge. Und das ist, was Jesus hier sagt. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jede Lüge in dieser Welt hat ihren Ursprung in Satan selbst. Der Satan ist darauf aus, den Menschen, die Krone dieser Schöpfung, so wie Adam und Eva, in Rebellion gegen Gott zu bekommen, damit sie umkommen. Er ist ein Menschenmörder und er tut das nicht in erster Linie, indem er mit einer Mistgabel durch die Gegend rennt und einem Feuerschwanz und zeigt hier, kommt, ich bin dieser furchtbare große Teufel und ihr müsst mir folgen. Nein, nein, nein. Er macht es auf trickreichere Arten und Weisen. Und das werden wir uns anschauen. Wir werden uns anschauen, wie er das tut, damit wir es verstehen, wie er es auch für dich und für mich heute noch tut. Wir befinden uns nämlich in einem Krieg. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Nein, nicht die physischen Kriege, sondern geistlichen Kriege. Wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Paulus schreibt davon, hört zu, in Epheser 6, Vers 11 bis 12. Ihr kennt diese Stelle ganz gut, aber es beschreibt einfach unser Umfeld, in dem wir sind. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich mache mir eine ganz kleine Klammer auf. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Trick, den Satan benutzt hat. Ich denke, Satan hat es geschafft, in den letzten 2 Jahren uns unglaublich gut abzulenken von dem wahren Problem. Unser Kampf liegt nicht gegen Regierungen oder gegen gesundheitliche Probleme. Unser Kampf liegt hier. Er sagt es uns. Unser Kampf ist gegen die Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, die gegen unsere Seelen streiten. Das hat sich nicht geändert, liebe Freunde. Das ist immer noch das Gleiche. Ob du es willst oder nicht, du befindest dich in diesem geistlichen Krieg. Ein Krieg gegen deine und meine Seele. Und mach keinen Fehler zu denken, dass nur weil ihr in Christus seid, dass der Satan nun euch loslässt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in Matthäus 4, selbst Christus versucht er zu verführen. Obwohl er genau weiß, dass er schon verloren hat. Aber er versucht es trotzdem immer wieder und immer wieder. Und wenn er selbst Christus verführen möchte, wie viel mehr uns schwachen Menschen. Und wie ein gewiefter Heerführer verwendet Satan Strategien und Kunstgriffe. Wir haben es gerade bei Paulus gelesen. Listige Kunstgriffe, um dich und mich zu Fall zu bringen, um uns von der Wahrheit abzubringen. 540 vor Christus schrieb ein chinesischer Philosoph und Heeresführer mit dem Namen Sun Tzu ein interessantes Buch. Das Buch hat den Namen Die Kunst des Krieges. Und es ist all diese 2500 Jahre ein sehr wichtiges Buch geblieben. Die letzten Übersetzungen stammen aus den 90er Jahren von amerikanischen Generälen, die das genommen haben, um ihre eigene Kriegsführung davon zu lernen. Wir werden hier und da ein paar Strategien als Zitate hören, weil es sehr interessant ist, das, was Sun Tzu hier als Mensch in der Heeresführung als Strategien weitergibt, das ist eigentlich genau das, was er sich bei Satan abgeschaut hat. Das ist nämlich, was wir hier in 1. Mose 3 auch gleich sehen werden. Wir wollen aber diesen Krieg ja nicht verlieren, ja? Wir wollen diesem Krieg bestehen, wir wollen diesen Krieg auch letztlich gewinnen. Und dafür müssen wir 3 Dinge wissen. Das ist noch nicht die Aussagen, das braucht man nicht hinschreiben, aber das ist das, was wir wissen müssen. Wir müssen erstens wissen, dass wir in einem Krieg sind. Ich denke, das ist jetzt klar. Wir sind in einem Krieg. Ein Krieg um deine und meine Seelen. Das zweite ist, wir müssen wissen, wer unser Gegner ist. Unser Gegner sind die dunklen Mächte, von denen wir gerade gelesen haben, wo der Satan am Ende der König von ist. Und drittens müssen wir wissen, mit welchen Waffen und Strategien dieser Kampf geführt wird, damit wir uns dagegen stellen können. Und das werden wir uns anschauen. Damit werden wir unsere Zeit verbringen, mit diesem dritten Punkt zu erklären, welche Waffen und Strategien Satan verwendet, damit wir uns Gegenstrategien ausdenken können oder nehmen können, die uns Gott eigentlich schon gegeben hat, die wir uns am Ende anschauen werden, um diesen Krieg zu bestehen und mitkämpfen zu können. Lass uns zusammen lesen also 1. Mose 3, der Anfang der Sünde. Und wir werden uns hier eben auf die Strategien Satans eingehen, hauptsächlich. Wir lesen zusammen 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von dem Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und voilà, die ganze Schöpfung dahin. Paulus schreibt in Römer 5, die Sünde kam in die Welt genau an diesem Punkt, an diesem Moment. Nein, nicht durch Eva, wie man vielleicht jetzt hier meinen könnte. Nein, nein, durch Adam. Das ist, was Paulus im Römerbrief sagt. Adam. Wieso? Weil Adam die Verantwortung hatte. Gott hatte Adam zuerst erschaffen und Gott hatte Adam die Schöpfung inklusive seiner Frau als Verantwortung gegeben. Wo war Adam? Wo war Adam? Wir werden uns heute 6 listige Kunstgriffe ansehen, 6 listige Kunstgriffe Satans, damit wir besser für diesen Krieg gegen unsere Seelen vorbereitet sind. Und diese Kunstgriffe, können Sie gleich hier ran beamern, sind die folgenden. Erstens, Satan streut Zweifel an Gottes Wort. Das sehen wir in Vers 1. Er streut Zweifel an Gottes Wort. Zweitens sehen wir, dass der Satan uns unsere Schwächen zunutze macht. Satan kennt den Menschen sehr gut. Und er kennt ihn schon seit Beginn, seit es Menschen gibt. Er kennt unsere Schwächen sehr gut und er nutzt sie aus. Drittens, Satan verdreht Gottes Wort. Viertens, Satan widerspricht Gottes Wort. Fünftens, Satan verzerrt Gottes Charakter. Und sechstens, Satan fördert Ungehorsam. Das sind unsere 6 listigen Kunstgriffe. Zweifel an Gottes Wort, Schwäche ausnützen, verdrehen von Gottes Wort, widersprechen von Gottes Wort, verzerren von Gottes Charakter und Ungehorsam, der gefördert wird. Lass uns also mit dem ersten Kunstgriff Satans gegen unsere Seelen beginnen. Schaut euch Vers 1 an. Hier finden wir den ersten und den mächtigsten und eigentlich am Ende den tödlichsten Angriff gegen die Seele der Menschen und gegen Gott selbst. Und das sehen wir am Ende von Vers 1. Schaut euch das mal an. Dort sagt Satan zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist der Kern von Satans Angriff in dieser Welt und gegen unsere Seelen. Es ist der Versuch von Zweifel an der Wahrhaftigkeit und Notwendigkeit von Gottes Wort. Sollte Gott wirklich gesagt haben, achtet mal darauf, Satan sagt nicht, nein, der ist doch ein Spinner, der weiß doch gar nichts, ja, ich weiß es besser. Nein, nein, nein. Er streut Zweifel. Er fragt einfach mal nach. Bist du dir sicher, dass das Gott gesagt hat? Vielleicht hast du es nicht richtig gehört oder nicht richtig verstanden. Und wisst ihr, wieso Satan gerade Eva da angreift? Mit genau dieser Frage, mit der ersten Frage? Weil sie war gar nicht dabei, als Gott das gesagt hat. Wenn ihr euch 1. Mose 2 anschaut, der Befehl erging an Adam, dass er von allen Bäumen, von allem essen darf, nur von diesem einen Baum nicht. Eva war noch gar nicht in Existenz. Sie war nicht da. Und deswegen ist dieser Angriff unglaublich trickreich. Im Endeffekt sagt er, komm schon, du, Eva, du warst ja gar nicht da. Vielleicht hast du es ja falsch verstanden. Vielleicht hast du seine Worte auch sogar falsch interpretiert. Können wir wirklich überhaupt wissen, was Gott wirklich gesagt hat? So kleine Zweifel streuen. Wie so ein Virus, das dann anfängt, sich zu replizieren und am Ende immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr wird. Behutsam, aber direkt öffnet, und das ist der ganze Punkt, öffnet er für Eva eine alternative Quelle von Rat, die sie benötigt. Und das ist nämlich sein eigenes Wort. Und seitdem Satan das im Garten von Eden angefangen hat, ist das seine Masche geblieben. Er versucht, dich und mich davon abzubringen, Gottes Wort als wirklich notwendig und relevant und als wahr anzusehen. Das ist seine Hauptstrategie. Es ist nicht mehr die Stimme von einer Schlange in einem Garten, sondern es ist nun ein ganzer Chor von Stimmen in Form von Menschen, die der Satan durch seine Schergen und durch die Sündhaftigkeit der Herzen verwendet, um genau diese Frage immer wieder auf irgendeine neue Art und Weise zu stellen an uns. Ich fange mal mit dem wenig Offensichtlichsten an. Und das ist nämlich unsere eigene evangelikale Welt. Die Menschen, die sich Christen nennen. In dieser Welt finden wir zum Beispiel eine Stimme, die nennt sich Bibelkritik. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Sie versucht mit ganz gewieften und ganz wissenschaftlich anmaßenden Worten und ganz viel Logik dir zu erklären, am Ende, Gottes Wort ist eigentlich gar nicht wirklich richtig Gottes Wort. Es ist manchmal so, aber manchmal auch nicht so. Und wir wissen, wann es das ist. Und ihr müsst einfach auf uns hören. Dann können wir euch sagen, dann könnt ihr wissen, was wirklich wahr ist. Das, was die Bibelkritik macht. Auf der anderen Seite gibt es christliche Professoren in der Theologie oder Archäologie und Ursprachen, die mit zunehmender Vehemenz an der Selbstverständlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Schrift sägen. Und dabei wird man dann mit hochgezogener Augenbraue belächelt, wenn man an die Glaubwürdigkeit der Schrift festhält, als wäre man ein Wahnsinniger. Oder am Ende in eine extreme Ecke gestellt mit irgendwelchen Leuten, die sich Sprengstoffgürtel um den Leib schnallen. Nur weil ich glaube, dass das Gottes Wort ist. Nehmen wir mal die anhaltende Debatte, vielleicht kennt ihr sie nicht, in der sogenannten Volkskirche, also die Landeskirche, die Kirche, die wir in Deutschland politisch haben. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel, damit ihr ein bisschen im Blick seid. Ich zitiere mal ein aus einem Interview aus der IDEA, IDEA Spektrum, das kennt ihr ja, christliches Magazin, aus dem Jahr 2009. Damals war das Interview mit dem Vorsitzenden der EKD, der damaligen evangelischen Kirche Deutschlands. Und die IDEA fragt hier, bleibt nun die Frage, was ist denn eigentlich christlicher Fundamentalismus? Und der Ratsvorsitzende beantwortet das dann. Er sagt, oh, das ist doch gut, sich an den Ursprung des Wortes Fundamentalist zu erinnern. Der Ausdruck The Fundamentals wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA für 5 Aussagen verwendet. Und jetzt hört mal zu, diese 5 Aussagen, die er hier nennt. Die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift, Christi Jungfrauengeburt, der Sühnetod Jesu am Kreuz, die leibliche Auferstehung und 5. die Wirklichkeit in der Bibel bezeugten Wunder. Es gibt dabei aber ein gewisses Spektrum von Auslegungsmöglichkeiten, die sich angesichts der unterschiedlichen Darstellungen der Bibel auch förmlich aufdrängen. Ohne jeden Interpretationsspielraum, diese fünf Aussagen wörtlich bejahen zu müssen, das ist Fundamentalismus. Welche fünf Aussagen waren das nochmal? Schauen Sie es nochmal an. Unfehlbarkeit der Schrift, Christi Jungfrauengeburt, Sühne, Tod, Opfer Jesu, leibliche Auferstehung, das ist eigentlich das ganze Christentum. Im einfachsten. Und dann sagt er noch diesen Satz. Ob jemand Christ ist oder nicht, entscheidet sich nicht an solchen einfachen Antworten. Das sind nicht irgendwelche wahnsinnigen Leute. Das müsst ihr verstehen. Das ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, der für Millionen von Menschen steht. Nicht jeder, der in der Evangelischen Kirche ist, glaubt das. Das ist genauso wie nicht jeder, der in der katholischen Kirche ist, auch notwendigerweise glaubt, dass Maria die einzige Lösung bringt. Aber das ist doch ein unglaubliches Trauerzeugnis für wie wir denken in dieser evangelikalen Welt. Wir sind so weit gekommen, dass wir Oberhäupter haben, die nicht gestoppt werden, die sogar eine Plattform kriegen in einem christlichen Magazin, um so einen Schwachsinn von sich zu geben, um im Endeffekt das Christentum vollkommen auseinanderzubauen. Weil das sind die fünf Sachen, die ihr hier genannt habt. Die haben nichts mit Amerika zu tun. Die haben nichts mit Fundamentalismus zu tun. Das ist das Christentum in seiner einfachsten Form. Und er sagt, ob du Christ bist oder nicht, hängt nicht an diesen Sachen. Darf ich mal was sagen? Doch hängt es. Und wenn du an einem einzigen von diesen fünf Punkten sägst, bist du nicht mehr ein Christ im biblischen Sinne. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte viele, viele nennen. Ein Beispiel vieler ähnlicher Stimmen, die in unterschiedlichen Richtungen aus dieser evangelikalen Welt heraus auf unsere Seelen schießen und uns weismachen wollen, Gottes Wort ist nicht für dich mehr so wichtig. Ja, du kannst es lesen, du kannst viele Bibeln zu Hause haben, aber es ist nicht so relevant. Hör lieber auf uns. Es gibt aber auch andere, verstecktere Arten von diesem Zweifel. Und wir finden diese nicht nur in den politischen Traditionskirchen oder in dem erfahrungsgetriebenen Wirrwarr von irgendwelchen charismatischen Gemeinden oder irgendwelchen postmodernen Vaterfiguren wie die des Worthauses, sondern auch wir finden diese Zweifel vor unserer eigenen Haustür, in unserem eigenen Leben. Weil jedes Mal, wenn ich versuche, die Welt zu verstehen, außerhalb von Gottes Wort. Jedes Mal, wenn ich zu irgendwelchen anderen Ratgebern renne, außer zu Gott und seinem Wort. Jedes Mal, wenn ich mit Erfahrung und Tradition und Meinung oder irgendwelchen ähnlichen Sachen versuche, diese Welt zu verstehen. Jedes Mal mache ich die Tür einen Spalt weiter auf, um dieser Frage, die der Teufel an mich jeden Tag stellt, soll Gott wirklich gesagt haben, immer mehr Raum zu geben, weil ich mich nicht mehr um die Wahrheit kümmere. Wenn ich nicht zu Gottes Wort zuerst gehe, lass mich das so ganz einfach sagen, vertraue ich Gott nicht. Ich vertraue Gott nicht. Wenn ich zuerst zu irgendwelchen politischen Systemen oder Soziologen oder wo auch immer hingehe und versuche, diese Welt zu verstehen, vertraue ich diesen mehr als Gott. Und somit hat Satan diese Frage in mir gewonnen, hat mir diese Tür aufgemacht, mir diese Frage immer weiter deutlich zu machen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das gilt aber übrigens auch für die Kanzel. Wenn in unseren Gemeinden die Auslegung der Schrift nicht mehr wichtig ist, wenn wir nicht mehr durch Predigten dazu gezwungen werden, unsere Augen auf unseren Verstand, auf die Offenbarung Gottes zu setzen und uns dadurch reinwaschen zu lassen, dann erziehen wir eine Generation von Menschen, die im Endeffekt gar kein Mittel mehr hat, um diesem Kunstgriff Satans irgendetwas entgegenzusetzen. Und dann gibt es noch die ungläubige Welt. Ja, wahrscheinlich hattet ihr gedacht, damit fange ich an, weil das scheint am offensichtlichsten. Da ist es auch am offensichtlichsten. In Epheser 2, Vers 1 bis 3 lesen wir davon, dass wir alle einst nach dem Lauf dieser Welt, das ist in Vers 3, nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, lebten. Epheser 2 Verse 1 bis 3 machen eine Sache ganz deutlich. Es gibt keine Freiheit. Wir, und das ist, glaube ich, besonders in unserer westlichen Welt das größte Problem, wir denken alle, wir sind frei. Wir kämpfen in den letzten 2 Jahren in unseren Herzen oder auch außerhalb davon dafür, dass wir unsere Freiheiten zurückbekommen. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht frei. Wir waren noch nie frei. Der Mensch ist nicht frei. Der Mensch ist schon immer abhängig gewesen. Und Epheser 2, Vers 1 bis 3 macht es deutlich. Du bist entweder abhängig von Gott oder abhängig von Satan. Jeder Mensch, der heutzutage sagt, ich bin Atheist, ich habe diesen ganzen, das ist alles nur Märchen, damit habe ich nichts zu tun, ich bin einfach nur, ich möchte mein Leben leben. Wenn du dein Leben lebst, unabhängig von allem, bist du nicht unabhängig. Am Ende folgst du, was Paulus sagt in Epheser 2, Vers 3, du folgst am Ende den Wegen Satans, weil das ist sein Trick. Er möchte dir zu denken geben, dass du selber entscheiden kannst. Nach deinem sündhaften Herzen. Und im Endeffekt hat er dich genau da, wo er dich haben möchte. Nämlich, du entfernst dich immer weiter von Gottes Wahrheit. Das ist der größte Trick und der größte Angriff, den Satan an uns heranträgt. Satans Anliegen haben wir gerade gehört. Das ist Zweifel an Gottes Aussagen zu fördern. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass wir das auch in der ungläubigen Welt finden. Nennen wir mal eine Sache, die ihr vielleicht auch ganz gut kennt. Und das ist nämlich diese künstlich gemachte Kluft zwischen Wissenschaft und der Bibel. Besonders wenn es um Evolution geht. Und ich sage künstlich, weil die moderne Wissenschaft fußt auf ganz, ganz vielen gläubigen Menschen. Es war in der Vergangenheit kein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Bibel. Uns wird es heute versucht zu verkaufen, als ob die Bibel etwas Antiwissenschaftliches ist. Ist es aber nicht. Noch nie gewesen. Aber diese Kluft wird aufgemacht, um Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Bibel zu bringen. Wir sollen den Beweisen dieser Menschen glauben und sollen ihnen glauben, weil sie als Wissenschaftler sind oder weil sie einfach sie sind, wer sie sind. Wir sollen nicht Gottes Wort glauben, aber wir sollen ihnen glauben. Das ist immer wieder das Muster, was wir hier sehen. Im Endeffekt sagt jeder, der dich davon abbringt, um nach Gottes Wort zu schauen, du musst auf mich hören. Ich hab die Wahrheit bei mir. Ich bin ganz demütig, aber mir müsst ihr folgen, weil ich habe es verstanden. Das ist genau das Muster, was Satan bei Eva gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt? Bist du dir wirklich sicher? Hier gibt es ein paar Sachen, die ich dir zum Überlegen gebe. Die sind dann wirklich gut. Folg einfach mir nach. Das ist übrigens auch das Gleiche, was Satan bei Jesus gemacht hat, als er ihn versucht hatte. Wisst ihr was? Ich glaube, Satan ist nicht so dumm, um zu versuchen, Jesus davon zu überzeugen, dass bei ihm die richtige Wahrheit ist. Ich glaube, so dumm ist der Satan nicht. Ich denke, die Sache, die er versucht hat bei Jesus, ist, ihn davon zu überzeugen, dass er das, was Jesus versprochen wurde, nämlich Gott hat Jesus ein Reich versprochen, ein ewiges Königreich, dass er dieses Reich unter Satans Herrschaft ohne das Leiden bekommen kann. Satan wusste den Plan von vorneher. Er wusste, dass Jesus sterben musste. Und er wusste, dass Jesus ein Mensch ist und dass er schwach werden würde. Und er hat ihn an welchem Punkt gefasst? An dem schwächsten Punkt. Ohne Essen, ohne Trinken, für viele, viele Tage. Und er hat zu ihm gesagt, hör mal her, du kannst dieses Reich haben, das Gott dir versprochen hat, und du musst gar nicht zum Kreuz gehen. Der einzige Weg ist, du musst mir folgen. Und das macht Satan immer noch. Du musst gar nicht das Christentum aufgeben. Du musst gar nicht aufhören, deine Bibel zu lesen. Du musst es einfach nicht so ernst nehmen. Du kannst anderen Sachen noch nachfolgen. Und was jetzt hier überraschend und schlimm ist, ist nicht die Tatsache, dass es das gibt, sondern was überraschend und schlimm ist, ist, dass wir Evangelikale, also Menschen, die eigentlich an Gottes Wort glauben, dass wir uns davon einkaufen lassen, dass wir solchen Sachen Ohren schenken, dass wir wirklich dieser Frage nachgehen, hat die Bibel vielleicht doch wirklich tatsächlich Unrecht? Ohne Wissenschaft als Gegenspieler zu präsentieren, stellt sich jetzt immer wieder die Frage, wem schenkst du letztlich denn dein Gehör? Auf wen hörst du denn? wenn es um die Fragen des Herkunft des Menschen geht? Auf wen hörst du, wenn es darum geht, um Mann und Frau zu definieren? Wer sagt denn eigentlich, was Ehe ist und wo das alles anfängt? Wer sagt denn, wie du Kinder erziehen sollst? Wer sagt denn eigentlich, wo das Leben beginnt? Wer sagt denn das alles? Wer erklärt dir die Welt um dich herum? Nicht Peter Lustig. Kein Löwenzahn, sondern Gott. Verlass dich auf Gottes Wort allein. Nicht, weil du ein Fundamentalist sein möchtest. Wer möchte das schon sein? Sondern weil das die einzige wahre Quelle ist, auf die wir bauen können. Und das bringt uns zum zweiten Kunstgriff Satans. Und das ist nämlich, dass es sich unsere Schwäche zunutze macht. Schaut euch Vers 2 bis 3 an. Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Ihr erinnert euch noch an Sun Tzu, den Autor des Buches über den Krieg, Kunst des Krieges. Er hatte mal in seinem Buch geschrieben, im Krieg ist es geboten, das zu vermeiden, was stark ist, und das anzugreifen, was schwach ist. Und an einer anderen Stelle gibt er folgenden Rat dazu. Er sagt, Geschwindigkeit ist im Krieg wichtig. Nutze das Unvorbereitetsein deines Gegners zu deinem Vorteil. Nimm unerwartete Wege und greif ihn dort an, wo er keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat. Und das ist genau das, was er hier mit dem Menschen macht. Deswegen kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich an diesem ersten Punkt der Frage Adam nicht zumindest in der Nähe war, sondern Eva alleine war. Sie war ein schwächeres, sie war das Schwache an diesem Punkt. Petrus schreibt uns im 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Satan wie ein Raubtier lauert. Er lauert wie ein Raubtier, wen er verschlingen kann. Und er macht sich wie ein Raubtier an den Schwachen zu schaffen. Und in diesem Fall war Eva wohl das schwächere Glied, weil sie erstens höchstwahrscheinlich alleine war, Gott das aber mit Absicht so gemacht hat, dass es zwei Menschen gibt, die sich gegenseitig kontrollieren können. Sie war aber nicht nur alleine, sie war nicht dabei, als Gott das Verbot ausgesprochen hatte in 1. Mose 2, Vers 16, sie war noch gar nicht geboren. Und sie ist auch von Gott auf eine Art, das lässt uns Petrus in 1. Petrus 3, Vers 7 wissen, auf eine Art ist sie auch das schwächere Gefäß. Und deswegen greift Satan Eva an. Aus diesen drei Gründen. Er macht sich also ihre Schwachheiten, die Art und Weise, wie Gott den Mensch auch gemacht hat, zunutze und er greift sie an. Und wir sehen von der Antwort Evas, dass sie sich nicht ganz sicher war, was Gott genau gesagt hatte, denn sie gibt das Verbot falsch wieder. Sie fügt noch was hinzu, das hatte Gott nicht gesagt. Gott hat nichts von Anfassen gesagt. Er hat nur was von Essen gesagt. Und so drehte sich ihre Sicherheit in Unsicherheit, das letztlich zur Sünde führte. Und dieses Muster hat sich heute nicht geändert. Das ist genau immer noch das Gleiche geblieben. Satan greift uns da an, wo wir am schwächsten sind. Er kennt dich und mich sehr gut. Er kennt unsere Druckpunkte. Er weiß ganz genau, wann er Versuchungen in unser Leben bringen muss, die trotz all unserer Überzeugungen wir dann sofort nachrennen. Er weiß ganz genau, wann du und ich am schwächsten sind. Und an den Punkten kannst du dir sicher sein, da wird dich jemand angreifen, da wird es Versuchung geben. Besonders tödlich ist hier, und das sehen wir auch bei Evas Beispiel, besonders tödlich ist hier der Mangel an Gemeinschaft. Ich hebe das mal ein bisschen hervor, weil wir das in den letzten 2 Jahren sehr gut miterlebt haben. Der Schreiber des Hebräerbriefs ermahnt seine Geschwister im Glauben daran, hört mal zu, in Kapitel 10, Vers 24 bis 25. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ganz viel einander. ganz viel aufeinander Acht geben. Wir brauchen einander. Wer nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen regelmäßig verweilt, wird irgendwann mal blind gegenüber seinen eigenen Fehlern. Weil da niemand da ist, der das korrigieren kann. Weil da niemand da ist, der mal auch einschreitet, der mit Liebe einschreitet, der weder ermahnt noch ermutigt. Am ehesten bekommen wir diese Gemeinschaft natürlich in unseren offiziellen Zusammenkünften, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, in der Jüngerschaft. Aber wir brauchen einander. Und das ist übrigens die nächste Lüge, die Satan gerade am Etablieren ist. Er baut sich eine Gesellschaft zusammen, die versucht, unabhängig von anderen in Isolation zu leben. Und er schafft es auch bei den Christen eigentlich ganz gut. Ja, was wir alles an Gemeinden mitbekommen, die sich nicht mehr treffen, weil sie alle Angst haben, an einem Virus zu sterben. Und letztlich sterben sie nicht physisch, aber sie sterben innerlich, da, wo es am meisten zählt. Das zweite Problem, was wir vorheben können, ist eigentlich ein weiteres Großproblem. Und das ist der Mangel an Erkenntnis von Gottes Wort, und zwar genauer Kenntnis. Und das genau war auch Evas Problem. Eva wusste nicht ganz genau, was Gott gesagt hatte. Sie war ja nicht da. Ich weiß nicht, ob Adam es ihr falsch erzählt hatte oder sie einfach an dem Punkt sich nicht mehr richtig erinnern konnte. Auf jeden Fall war ihre Kenntnis einfach nicht 100%. Es war so ein bisschen, fast da, aber nicht ganz richtig da. Diese Mangel an Kenntnis, an genauer Kenntnis von Gottes Wort nutzt sich Satan auch in unserem Leben aus zur Verführung. Du bist ein leichtes Fressen für die Welt und für die Versuchungen dieser Welt, wenn du Gott wenig oder kaum kennst, wenig oder nicht kennst. Es ist genau nämlich diese Erkenntnis, die uns schützen soll. Hört mal kurz zu. Paulus schreibt davon in Epheser 4, Vers 11 bis 15, und er sagt das hier zu den Leitern oder den ausführenden Elementen in der Gemeinde. Er sagt, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur, was? Zurüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christus, wir sind immer für Erbauung, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und wieso musst du wachsen? Wieso musst du wachsen? Wieso ist das so unglaublich wichtig, dass du in Erkenntnis von Gottes Wort wachsen musst? Der Vers danach. Damit wir nicht mehr unmündig sind, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt des Christus ist. Und hier sehen wir, wie wahre Erkenntnis, Theologie, Erkenntnis von Gott selbst zu Liebe führt. Es ist in einem Satz drin. Paulus schreibt immer in einem großen Satz, dann kann man das schön sagen. Es ist in einem Satz drin, wie wir von Erkenntnis Gottes, die uns wirklich schützt, zu Liebe kommen. Das ist wieder eines der größten Lügen, die es gibt. Wahrheit trennt, Liebe eint. Das ist der größte Unsinn. Liebe ohne Wahrheit ist ein leerer Gong. Nichts wert. Wahrheit ohne Liebe ist genauso wenig wert. Wenn ich Wahrheit wirklich verstehe, führt sie mich zu echter und wahrer Liebe. Lest mal heute Mittag 2. Petrus 1 durch. Dieses ganze erste Kapitel, da werdet ihr es sehen, ist immer wieder das Gleiche. Das ist, was Gott mit uns macht. Er wird uns in Erkenntnis voranbringen. Wir wachsen in ganz vielen Dingen und das Endziel von diesem Wachstum ist immer Liebe. Beides gehört zusammen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die uns davon überzeugt hat, dass Tun und Lieben wichtiger ist als Kennen. Oder Kennen wichtiger ist als irgendeins von den anderen beiden Sachen. Aber die Erkenntnis Gottes schützt uns, Lieben. Und das auch in der Gemeinschaft, nicht nur die Gemeinschaft. Wir brauchen Erkenntnis von Gottes Wort. Hätte Eva das hundertprozentig gewusst, hätte sie ein Buch, wo sie nachschlagen hätte können, so wie Jesus das auch im Endeffekt dann macht, als Satan ihn versucht. Was hat Jesus gesagt? Ich meine, er ist Gott selber. Er hätte ja ihnen sagen können, ja, geschleich die. Nein, er hat gesagt, Gott hat gesagt. Und er zitiert aus Gottes eigenem Wort. Das müssen wir auch machen können, meine Lieben. Wenn wir bestehen wollen in dieser Welt, müssen wir Gottes Wort kennen. Da reicht es nicht, einfach nur zu sitzen und Predigten zuzuhören. Ich muss mich mit seinem Wort beschäftigen. Das bringt uns zum dritten Kunstgriff Satans. Satan verdreht Gottes Wort. Er verdreht Gottes Wort. Schaut euch Vers 1 an. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Hat das Gott gesagt? Nein, Gott hat es nicht gesagt. Er verdreht das Verbot. So ein ganz bisschen, aber er verdreht es. Gott hatte das nicht gesagt. Gott hatte Adam verboten, von einem einzigen Baum im Garten zu essen. Er durfte aber sehr wohl von jedem anderen Baum essen und ihr könnt davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele von diesen gab. Satan verdreht und übertreibt hier die Aussage Gottes, so dass Evas Aufmerksamkeit wo liegt? Nicht mehr auf der Freiheit. Hey Eva, du hast die Freiheit, von all diesen Sachen hier zu essen. Sondern ihr Fokus ist jetzt auf diese einen Sache, die sie nicht darf. Und so funktionieren wir auch, ja, wir sehen es in unseren Kindern. Nie darf ich das. Eva hatte alle Freiheiten der Welt. Doch Satan schafft es, ihr vorzugaukeln, dass sie unfrei ist und dass ihr Gott, und das ist wichtig, dass ihr dieser gute Gott doch tatsächlich etwas vorenthalten hat, was sie braucht. Kennen wir das nicht? Adam und Eva wurden zu Gottes Ehre erschaffen. Ihr ganzes Leben und ihre ganze Zufriedenheit hängt an dieser einen Sache. Zufriedenheit im Herrn. Zu seiner Ehre zu leben. Und jetzt dreht Satan den Fokus weg von Gottes Ehre und fragt bei ihr nach. Und anstatt sich zu fragen, Eva fragt sich nicht diese Frage. Eva fragt nicht, was möchte Gott für mich und was ehrt den Herrn? Sondern sie fängt an, durch diese gewieften Fragen, die Satan ihr gestellt hat, sie fängt sich an zu fragen, was würde denn eigentlich mir gut tun? Was ist denn das, was Gott mir da vorenthalten hat? Wahrscheinlich ist das etwas ganz Wichtiges sogar. Und diese Frage kennen wir auf unterschiedlichsten Ebenen in unserem eigenen Leben. Das, was uns Gott gegeben hat, gehe ich mal davon aus, ist das, was Gott meint, für uns wichtig ist. Aber wir alle kennen das. Wir sind alle Kinder dieser Zeit. Wir sind alle Kinder von Adam und Eva. Wir sind alle die gleichen Arten. Wenn wir mal Materialismus nehmen, ja, das ist in unserer westlichen Welt wahrscheinlich eines der größten Stolpersteine ist. Wie oft habt ihr euch schon mal etwas ganz Dolle gewünscht? Irgendetwas. Ja. Wir sehen es vielleicht auch bei unseren Kindern. Ja. Wir müssen ja nicht uns als Beispiel nehmen. Wir können ja unsere Kinder als Beispiel mal nehmen. Oh, ich wünsche mir dieses Spielzeug ganz, 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 ganz dolle. Und wie lange hält das? Diese ganz dolle Freude, wenn sie es dann haben? Bis das nächste Geschenk da ist. Also wenn ich jetzt an Weihnachten denke, dann hält das vielleicht 5 Minuten. Und ansonsten vielleicht 2, 3 Wochen. Oder was? Und dann kommt das nächste. Ja? Aber das sind ja nicht nur unsere Kinder, wir sind ja genauso. Wir wollen etwas ganz, ganz dolle und dann haben wir es und dann finden wir ganz mögliche andere Gründe, um was anderes zu finden. Oder sind unzufrieden damit. Ja, ich kenne das. Fahrräder. Du kaufst dir ein tolles Fahrrad und dann findest du Ideen, wie du das noch besser machen kannst. Also bist du unzufrieden. Aber das ist, wie wir funktionieren. Das nutzt sich Satan aus, um uns immer weiter von Gott wegzubringen. Und die Idee dahinter ist zu sagen, Gott hat dir das, was er gegeben hat, ist nicht das Beste. Da gibt es noch mehr. Die Sachen, die Gott dir gegeben hat, er hat ihr etwas vorenthalten. Das ist, was der Satan zu Eva hier sagt. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Ja? Gott verbietet allen Spaß. Der Schöpfer ist ein kosmischer Spielverderber. Christ sein bedeutet, Mönch zu sein. Ich kann nicht so wie ihr Mönche sein und so todlangweilig leben. Ja, Gott gibt mir kein Reichtum oder kein Steck da rein, was auch immer ihr euch am meisten wünscht. Bei diesem Angriff werden biblische Aussagen oder Begriffe auch gerne mal verdreht. Zum Beispiel Dinge wie Ehe oder Sexualität. Und angepasst auf deine Wünsche. Aber es wird nicht danach gefragt, was hat Gott gesagt und was gibt ihm am meisten Ehre, sondern es wird danach gefragt, was würde denn dir gefallen am meisten? Gott ist natürlich nicht gegen diese Dinge. Gott ist nicht gegen Gemeinschaft. Gott ist nicht gegen Alkohol, sexuellen Verkehr, all das hat seinen Platz und seinen Rahmen, aber das ist sein Rahmen und nicht dein Rahmen. Und durch seine Gebote, ich nenne es lieber Gebote und nicht Verbote, finden wir einen wahren Weg zu anhaltender Freude, denn sie beschützen uns vor destruktiven Wegen, weil wir ratsuchende Wesen sind, weil wir nicht alles wissen. Wir wissen sogar erschreckend wenig. Das bringt uns zum vierten Kunstgriff. Satan widerspricht auch Gottes Wort, und zwar gerne auch mit Halbwahrheiten. Schaut euch Vers 4 an. Da sprach die Schlange zu der Frau: Oh, keineswegs werdet ihr sterben. Ja, der Einwand Evas war noch richtig. Naja, Gott hat gesagt, wir dürfen das nicht machen, ansonsten werden wir sterben. Und Satan sagt: Ihr werdet doch nicht sterben. Nun lässt Satan aber so ein bisschen seine Tarnung fallen, denn er widerspricht ihr im Endeffekt Gott direkt. Ja? Keineswegs ist das so, sagt er. Gott hat euch einen Bären aufgebunden. Das stimmt doch gar nicht. Wir sehen hier aber auch, wie trickreich Satans Angriff ist, weil da ist ein Fünkchen Wahrheit drin in dem, was er gesagt hat, oder? Sind Adam und Eva direkt nach dem Sündenfall gestorben? Nein. Also hat er doch recht gehabt, der Satan, oder? Siehst du? Habe ich recht gehabt. Gott hat euch einen Bären aufgebunden. Nein, natürlich ist Satan der Lügner hier, denn sie sind gestorben, und zwar zweierlei. Sie sind direkt beim Sündenfall gestorben mit dem Wichtigsten für den Menschen, nämlich die Beziehung zu Gott. Die ist gestorben. Sie sind geistlich gestorben. Und seitdem sind die Menschen von Geburt an geistlich tot. Geistlich tot. Epheser 2, wieder Vers 1 bis 3, machen das deutlich. Zuerst starben sie also geistlich. Und dann nach ganz, ganz langer Zeit mit vielen Schmerzen und Tränen und nach viel Krankheit, Leid, Streit, Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit und unerfüllter Arbeit starben sie dann auch irgendwann mal wirklich tatsächlich physisch. Satan ist ein trickreicher Lügner. Hört nicht auf ihn. Und nirgendwo sonst wie hier sehen wir beide Quellen dieses Ratsuchenden so nah beieinander. Gott sagt, esst nicht davon, Satan sagt, tu es. Gott sagt, ihr werdet sterben, Satan sagt, nein. Ja, ihr kennt diese beiden Engel, die mit einem debattieren manchmal. Ess noch mal einen Donut, nur noch einen. Nein, du wirst fett werden, das macht dich ungesund. Nein, das ist doch gar nicht so schlimm, nur einer, nur heute. Morgen kannst du wieder keinen essen. Diese Diskussion haben wir ja ständig. Ja? Übrigens, dieses Bild von den beiden Engeln, das kommt interessanterweise aus dem Islam. Da gibt es nämlich diese beiden Engel, die vor Gott mit dir um dich herum debattieren. Der Teufel stellt dem Menschen also im Endeffekt die Frage, ist Gott wirklich die einzige Realität? Ist wirklich Gott der Einzige, der dir definieren kann, wie du zu leben hast? Und wenn du anfängst, daran zu zweifeln oder Gehör zu schenken, dann hat er dich. Und dieser Kunstgriff feiert heute seine Hochrenaissance. Selbst von Menschen, die den Namen Gottes hier auf dieser Welt in den Mund nehmen, von Pfarrern bis Priestern, gibt es immer wieder solche Aussagen. Keineswegs kann man so etwas so verstehen. Das war halt damals so. Heute wissen wir schon mehr. Das ist jetzt nicht mehr so. Könnt ihr alles Mögliche nehmen und da hineinstecken. Gutes wird zu Bösen deklariert, Böses zum Guten. Der Elektrikhandel Saturn lässt uns übrigens wissen, Geiz ist geil. Ja? Das ist was Tolles, wenn man geizig ist. Das ist was Tolles, wenn man etwas für sich haben möchte. Das ist richtig cool. Ungezügeltes Verlangen wird zu Leidenschaften deklariert und zeugt von Leben. Sünden sind nur noch Schokolade essen. Sparen wird bestraft und Schulden machen wird gefördert. Ein Mörder hat nur noch psychische Störungen, denen man keine Rechenschaft mehr zugeben kann. Männer dürfen Frauen sein, Frauen dürfen Männer sein. Menschenmord im Mutterleib wird als Freiheit und Selbstbestimmung deklariert. Wir sind in einer ganz modernen Gesellschaft. So viel besser als früher. Das war übrigens Sarkasmus für diejenigen, die das nicht verstanden haben. Was Gott erschaffen hat, wird umgedreht und verdreht. Verdreht. Übrigens, der Satan kann nichts Neues schaffen. Er ist nicht Gott. Das frustriert ihn wahrscheinlich am meisten. Deswegen nimmt er die Dinge, die Gott gemacht hat, und verdreht sie nur so ein bisschen, damit du am Ende denkst, er hat dann doch recht. Satan hat ja doch recht. Satan suggeriert der Welt, dass alle Konsequenzen, von denen Gott gesprochen hat, gar keine Konsequenzen letztlich sind. Denn er sagt, Gott kommt ja nicht wieder. Verschwendet eurem Atem nicht darauf. Die Bibel ist entzaubert. Das hat übrigens der Spiegel geschrieben. Ein postchristliches Magazin. Ja, das lasse ich mal da stehen. Ich möchte hier mal besonders auf... Ich möchte besonders unsere Kinder hier ansprechen, die in diesem Raum sind. Ihr werdet diese Art von Angriffe auf euch ergehen lassen müssen. Immer und immer wieder. Ihr seid in eine Welt hineingeboren, die Gottes Wahrheit verdreht und wo Satans Lüge euch als Freiheit verkauft wird. Ihr werdet immer wieder zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit Gottes wählen müssen. Immer wieder. Und es wird euch immer wieder aufs Neue erklärt, das sind doch alles alte Geschichten. Dem braucht ihr gar nicht glauben. Wir haben heutzutage was Neues rausgefunden. Das ist eine Lüge. Und wir beten für euch, wisst ihr das? Dass Gott euch den Mut und die Klarheit schenkt, zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Weil das macht das ganze Leben und Sterben aus. Wie bei Adam und Eva übrigens auch. Seid nicht so dumm wie Eva und so unvorbereitet. Und deswegen sitzt auch ihr, die ihr das intellektuell verarbeiten könnt, heute auch hier drin und sonst auch hier drin, damit ihr das versteht, damit ihr das hört, dass das nicht irgendwelche alten Geschichten sind, nicht irgendwelche Infos, die alten Herren einfach glauben, weil sie sonntags nicht Besseres zu tun haben, sondern das ist die einzige Wahrheit, das ist der Weg und alles andere, was darüber hinausgeht, ist die Lüge Satans, die dich versucht, davon abzubringen. Das ist nicht, dass alles andere sinnlos ist. Wissenschaft ist toll, Kunst ist toll, Literatur ist toll, das Leben ist toll, alles ist toll hier draußen. Aber wenn das anfängt, deinen ersten Platz einzunehmen, wenn das anfängt, deine Quelle des Rates zu werden, dann bist du auf dem Holzweg. Und dieser Holzweg ist nicht nur ein Irrweg, sondern das ist der Weg in die Hölle. Und Satan freut sich. Das bringt uns zum vorletzten Kunstgriff. Satan verzerrt Gottes Charakter. Vers 5, schaut euch den an. Sondern Gott weiß es. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Sein wie Gott. Wow, das wollen wir doch auch, oder? Sein wie Gott. Wir wollen nicht abhängig sein. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte das Zentrum des Universums sein. Ich möchte das alle machen, dass alle das so machen, wie ich es möchte. Das ist mein Wunsch. Wir leben das auf die perfidesten Art und Weisen auf unterschiedlichen Ebenen aus. In allen Beziehungen. Wir wollen Gott sein. Wenn alle einfach das machen würden und so denken würden, wie ich denke, dann wäre doch die Welt gar kein Problem, oder? Die Gemeinde ist toll, wenn es nicht für die ganzen Leute wären, die jemand zur Gemeinde kommen würden. Das Leben ist toll, wenn es nicht die Menschen um mich herum gäbe, die mich ständig stören. Das ist diesen Wunsch Satans. Und das ist übrigens der Fall, das ist genau das Ding, was Satan zum Fall gebracht hat. Wisst ihr, wieso Satan gefallen ist? Der ist nicht auf einer Banane ausgerutscht. Satan wollte wie Gott sein. Das war sein Wunsch. Er wollte wie Gott sein. Für ihn war es nicht genug, einfach nur der zweite Engel zu sein, der schönste von allen und einer der mächtigsten. Das ist ihm zu Kopf gestiegen. Er hat gesagt, wieso sollte nur er das Sagen haben? Ich kann ja auch was. Und das ist genau die Sache, die er versucht, Eva zu verkaufen hier. Du musst genauso denken, Eva. Du kannst dein eigener Gott sein. Du kannst für dich selber entscheiden. Du brauchst gar nicht Gott nachfragen. Du brauchst dich gar nicht unterordnen. Sei einfach rebellisch. Und das ist, was unseren Kindern auch ständig verkauft wird. In Filmen und in Büchern und durch die Gemeinschaft. Hey, was richtig cool ist, ist, wenn du einfach gar nicht mehr gehorsam bist. Wenn du so frech wie möglich bist, einfach nur dein eigenes Ding machst. Mach, was dich glücklich macht. Das ist die Lüge Satans. Die kommt daher. Du kannst dein eigener Gott sein. Satan verdreht hier den Charakter Gottes. In diesem Angriff schlägt Satan dem Menschen vor, dass Gott nicht mehr das Beste ist und dass er nicht das Beste für dich hat, sondern dass du weißt, was das Beste für dich ist. Satan entwertet hier den Ratschluss Gottes und macht wieder eine alternative Quelle auf. Dein eigenes Herz, deine Gefühle und am Ende eigentlich ihn, weil du ja dann eigentlich nach seinem Willen agierst. Es gibt ganz viele moderne Versionen von diesem Angriff. Gott ist als Spielverderber dargestellt, der seinen Enkel keinen Spaß gönnt. Er wird als eifersüchtig dargestellt und als einen, der einen Minderwertigkeitskomplex hat, weil er die ganze Zeit versucht, nur Anbetung für sich zu finden. Was für ein Irrer, ja? Das macht ja niemand. Ja, außer du gerade. Oder man zeichnet ihn als einen rachesüchtigen Herrscher, der mit harter Hand die Menschen einfach unterdrückt und ausbeutet. Oder auf der anderen Seite im christlichen Lager auch ganz gerne gesehen, wird ein Gott dargestellt und aufgezeigt, der irgendwo zwischen Woodstock und antiautoritärem Kindergarten stecken geblieben ist. Ein Gott, der die ganze Zeit einfach nur schmusen möchte. Der einfach nur umarmen möchte. Der die ganze Zeit einfach nur da ist, um dir etwas ganz Gutes zu tun. Wie so ein seniler Opa, der dir einfach nur die ganze Zeit Geschenke geben möchte. Das ist ein Angriff auf die Allgenugsamkeit von Gottes Wort und eine Verdrehung und Verzerrung von Gottes Charakter. Und das ist ein Kunstgriff Satans, um dich davon abzubringen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Das bringt uns zum letzten Kunstgriff. Und das im Endeffekt ist dieser letzte Kunstgriff auch die Konsequenz von den ganzen vorherigen Angriffen. Und das ist nämlich, Satan fördert Ungehorsam. Nochmal Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und dann am Ende sehen wir in Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen, also alles Gute für mich, und ein begehrenswerter Baum ist, oh, der sieht so schön aus. Und weil er weise macht, oh, endlich kann ich sein wie Gott. Und sie hat die Lüge gefressen. Und die Sünde ist in die Welt gekommen, weil Adam leider auch nicht sein Mann gestanden ist. Nachdem Satan Gott als Lügner und Bösewicht ausgemacht hat und seinen Ratschluss an den Menschen verachtenswert dargestellt hat, stiftet er Eva und Adam an, ungehorsam gegenüber Gott zu sein. Und er macht das hier durch ein falsches Versprechen. Eine Lüge, die Adam und Eva teuer zu stehen bekommt. Weil sie werden sterben. Sie werden geistlich sterben, sie werden physisch sterben. Satan verspricht Eva, etwas zu bekommen, was Gott ihnen noch nicht gegeben hat. Und das ist nämlich, so zu sein wie er. Im Endeffekt ist das Einzige, was Gott dem Menschen nicht gegeben hat. So zu sein wie Gott. Und Satan verspricht ihnen, ich gebe euch das. Ich kann euch das geben. Er kann es natürlich nicht. Er weiß es, weil er selber ist, hat es nicht geschafft. Aber er suggeriert das. Er schlägt das vor. Er sagt, du kannst das sein. Und das ist eine der größten Lügen, die wir heute immer noch leben. Auf so unterschiedliche Arten und Weisen, in allen Arten von Beziehungen, wie ich schon sagte. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich zunehmend dessen rühmt, unabhängig zu sein. Unabhängig von Gott, unabhängig von irgendwelchen anderen Dingen. Fast niemand, habt ihr vielleicht mitbekommen, aus unserer aktuellen Regierung ließ sich beim Amtseintritt auf Gott einschwören. Das erste Mal. Das ist nicht schockierend. Ja? Das ist nur konsequent. Was dabei schockierend ist, ist, dass wir da angekommen sind, dass das eigentlich nur konsequent ist. Das ist das Schockierende. Ich meine, das war vorher auch alles Farce. Ja? Alle Menschen, die das bei der vorherigen Regierung gemacht haben, denen glaube ich das auch nicht, dass sie wirklich auf Gott sich einschworen ließen. Aber man hat es noch gemacht, aber man macht es jetzt gar nicht mehr. Und es ist ganz normal geworden. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir brauchen seine Regeln nicht mehr. Und somit schaffen wir viele andere Sachen ab, die im Endeffekt eine Lüge verbreiten, die sagen, du kannst unabhängig von Gott sein. Wissenschaft und Technologie wird als eine alternative Quelle der Wahrheit verkauft. Die Wissenschaft hat gesagt, solange sie das sagt, was ich glaube. Und der Rest ist nicht Wissenschaft. Der Westen ist so dermaßen von sich selbst überzeugt, dass sie denken, Gott nicht mehr benötigen zu brauchen. Und wer freut sich am meisten? Der Satan freut sich. Wie versucht Satan, diesen Krieg zu gewinnen? Er benutzt dieselben Kunstgriffe, die er bei Adam und Eva angewandt hat. Und das waren diese Strategien. Satan streut Zweifel an Gottes Wort. Satan nutzt sich unsere Schwächen aus. Satan verdreht Gottes Wort. Er widerspricht Gottes Wort. Er verzerrt Gottes Charakter und er fördert Ungehorsam. Aber hier ist es wichtig, nochmal daran zu erinnern. Und das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass wenn ihr in Sünden fallt, wenn ihr der Versuchung nachgegeben habt, die durch die Welt kommt, die vielleicht auch durch Satan kommt oder durch eure eigenen Begierden, dann machst du das selbst. Satan bringt dich nicht zum Sündigen. Wenn du gesündigt hast, war es nicht Satan. Es war nicht ein böser Engel oder ein böser Geist. Sondern es warst du. Hört mal kurz zu, Jakobus 1, 14 bis 15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn ich falle, falle ich. Hat niemand anders gemacht. Und wie kannst du dich aber vor diesem Fall schützen? Wie kannst du dich davor schützen, dass du diesen Versuchungen nachgibst? Nun, wir haben von Gott eine Rüstung dafür bekommen, um uns zu schützen vor diesen Angriffen. Und lustigerweise sind das auch 6 Rüstungsteile, ja, die eigentlich zum Gegenstück genau das sind, was wir gerade in den 6 listigen Kunstgriffen gesehen haben. Und das lesen wir in Epheser 6, Vers 10 bis 13. Hört zu. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit, also Gottes Wort, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist die Waffenrüstung, die uns davor abhält, dass unsere Waffen sind, um diesen Angriffen standhalten zu können. Es ist die Wahrheit, auf die wir achten müssen in Vers 14. Es ist die Gerechtigkeit, auf die wir schauen müssen, dass wir uns daran erinnern. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, die mich gerecht macht vor Gott, sondern Gottes Gerechtigkeit, die er mir geschenkt hat. Es ist die Bereitschaft zum Zeugnis, dass ich bereit bin zu evangelisieren und den Menschen um uns herum zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist der Glaube, die feste Überzeugung von Tatsachen, die wir noch nicht gesehen haben, die aber noch kommen werden. Es ist die Errettung, die Gott gewirkt hat, die durch diesen mächtigen Gott, der alles geschaffen hat und der Macht zu allem hat, der mich hält, der mir alles gemacht hat, ein einziges Mal, zu dem ich nichts hinzufügen muss. Und Gottes Wort, an dem ich mich tagtäglich festhalten kann, wie ein Schwert zur Verteidigung, als auch zum Angriff. Ihr wisst, Schwerter sind nicht nur zum Angriff da, sie sind auch zum Verteidigen da. Und ich tue das im Gebet und im Flehen und ich tue das ständig, tue das nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das sind die Gegenmittel gegen diese listigen Kunstgriffe Satans. Also wenn du nun dich und dein Gott und deinen Feind kennst, dann zieh diese Waffenrüstung an. Zieh sie jeden Tag an. Erinnere dich jeden Tag aufs Neue daran, in der Wahrheit zu wandeln, in Gerechtigkeit, in Bereitschaft zum Zeugnis, im Glauben, in der Errettung und in Gottes Wort. Und dann kannst du dich auch wie Jesus in der Wüste den listigen Kunstgriffen Satans stellen. Dann kannst du auch wie er, selbst in den allerschlimmsten und schwächsten Momenten eines menschlichen Lebens, 40 Tage ohne Essen, 40 Tage ohne Wasser, gegen diese Angriffe festzustehen, ohne zu wanken. Lasse die Worte aus diesem Gedicht dein Motto sein. Und dieses Gedicht habe ich schon so oft ausgelutscht, aber jetzt finden wir einen Vers, der wunderbar auch zu dieser Predigt passt. Ich weiß, was ewig dauert, Ich weiß, was nimmer lässt. Auf ewigen Grund gemauert steht diese Schutzwehr fest. Es sind des Heilands Worte, die Worte fest und klar. An diesem Felsenhorte halt ich unwandelbar. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, bitte hilf du uns. Hilf, Herr, dass wir festhalten an diesem Grund, dass wir festhalten an diesem Wort, dass wir nicht wanken, dass wir nicht hin und her geworfen werden von allen möglichen Philosophien und Ideen und Gefühlen und Erfahrungen, dass wir uns nicht Bären aufbinden lassen von Leuten, die mit tollen Worten und ganz tollen Charismatik uns überzeugen davon, dass wir Gottes Wort nicht wirklich benötigen, sondern dass wir auf sie lieber hören sollten. Dass wir nicht der Wissenschaft und allen Menschen um uns herum mehr Glauben zurechnen als dir und deinem Wort. Hilf uns, Herr, dass diese Grundwehr, diese Feste wirklich du bleibst und dein Wort bleibt. Hilf uns, Herr, dass wir Vertrauen gewinnen, immer mehr und immer täglicher, Herr, auf dein Wort zu schauen und darauf zu bauen. Und wenn wir Fragen haben im Leben, dass wir dahin gehen. Herr, bitte bewahre du uns. Bewahre du auch unsere Kinder, Herr, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass sie wissen und erkennen, Herr, dass in dir alleine wahre Errettung zu finden ist, dass du die einzige Quelle von richtigem Rat bist. Hilf uns, Herr, dass wir alle danach streben und danach wandeln. Amen.